Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es eine kurze Zusammenfassung der Situation vor den Playoffs. Wir haben jetzt alle 16 Teams zusammen. Das heißt natürlich, dass sich einige Mannschaften qualifiziert haben, dass es aber auch bittere Enttäuschungen gab und eben Teams nicht in den Playoffs mit dabei sind. Wir haben auch schon einige Serien, die feststehen. Eine stand ja schon länger fest zwischen Dallas und Minnesota, aber da kommen auch noch zwei andere Serien mit dazu. Wir beginnen aber mit Milestones, mit Rekorden und auch mit Jubiläen. Zum einen Patrick Kane, der hat mittlerweile 1400 Punkte in seiner Karriere erreicht. 24. Spieler, der die 1400-Punkte-Marke erreicht hat. Allerdings nicht in so guter Stimmung, aber da komme ich dann gleich noch zu. Brock Nelson hat jetzt 1000 NHL-Spiele, über 400 Spieler haben das schon geschafft. Dann haben wir einen neuen Rekord, was Punkte betrifft, bei den Winnipeg Jets 2.0. Ihr erinnert euch, es gab mal die Jets-Franchise, die dann 96, meine ich, umgezogen ist nach Phoenix. Und mittlerweile ist das ja eigentlich im Grunde die, oder es ist die Franchise Utah Mammoth. Und die jetzigen Winnipeg Jets, die haben mal als Atlanta Thrashers angefangen. Googelt mal nach der Folge über die Franchise History in der NHL, wenn euch da näher interessiert, wann welche Franchise in der Liga gelandet ist. Auf jeden Fall ist das jetzt die zweite Version der Winnipeg Jets und Mark Scheifele hat das dort als erster Spieler geschafft, über 100 Punkte zu sammeln und ist damit der neue Rekordhalter. Was habe ich hier noch? Ryan Strome hat 500 Punkte, Tage Thompson hat 40 Tore in dieser Saison und diverse andere Spieler auch. Und dann sei noch zu erwähnen, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon angesprochen, Cole Caulfield ist der erste Montreal Canadien mit 50 oder mehr Toren. Aktuell steht er bei 51 und der letzte, das war Stéphane Richer in der Saison 89-90. Übrigens, wenn man sich mal die Historie der Montreal Canadiens anschaut, dann sind das nur, in Anführungsstrichen, muss man sagen, 13 Spielzeiten mit 50 oder mehr Toren gewesen bei den Canadiens, obwohl sie ja schon lange, lange dabei sind als eine Original Six Franchise und eben auch sehr, sehr erfolgreich waren. Aber da gab es dann auch sehr große Lücken, zum Beispiel eben von der Saison 1989-90 bis jetzt 2025-26, also 35 Jahre, kein 50 oder mehr Tore-Stürmer bei den Montreal Canadiens. Und Cole Caulfield, der ist drauf und dran, sogar noch die Rocket Richard Trophy zu gewinnen. Aktuell hat Nathan MacKinnon noch ein Törchen Vorsprung. Aber das ist durchaus noch möglich, dass da eben Cole Caulfield ihn überholt. Auch Herr McDavid ist mit 4 Toren Rückstand noch nicht ganz raus aus der Nummer bei dieser Trophäe. Bei den Punkten scheint es so zu sein, da hat McDavid 4 Vorsprung vor Kucherov. Da scheint er sich abgesetzt zu haben und dann eben entsprechend sich dort die Art Ross Trophy zu holen. Aber das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Sendung, sondern es geht um die Playoffs und es haben sich jetzt insgesamt 16 Mannschaften für die Playoffs qualifiziert. Einige davon kannten wir schon, zum Beispiel Buffalo, Tampa Bay und Montreal, aber mittlerweile steht auch fest, dass Tampa Bay gegen Montreal spielt, dass die Buffalo Sabres, man höre, nach 14 Jahren ohne Playoffs nicht nur die Playoffs erreicht haben, sondern direkt auch mal ihre Division gewonnen haben, nämlich die Atlantic. Also da besondere Leistung. Dann der Buffalo Sabres und die Tampa Bay Lightning, die haben die Chance, mit einem Sieg im letzten Saisonspiel sich das Heimrecht zu sichern. Und das letzte Saisonspiel, das ist, warum habe ich jetzt bei den Scores nicht die Spiele angezeigt, sondern die Ergebnisse von gestern Nacht, kann ich euch auch nicht so direkt sagen, aber das letzte Spiel von Tampa Bay ist gegen die New York Rangers, sollte man annehmen, dass das eine etwas leichtere Nummer ist, aber wir haben es jetzt schon bei einigen Teams gesehen, die nicht in die Playoffs kommen, dass sie so ein bisschen den Spielverderber gespielt haben gegenüber den Mannschaften, für die es noch um etwas ging. Also die drei Teams sind drin in den Playoffs, Buffalo, Tampa Bay und Montreal. Die Carolina Hurricanes, die sind das beste Team der Eastern Conference. Auch das steht jetzt fest, 111 Punkte aktuell, 113 können es noch werden. President's Trophy nicht mehr möglich. Und dahinter haben wir Pittsburgh, auch schon länger fest als Playoff-Team und mit Heimrecht. Und da muss man echt sagen, Hut ab. Also ich habe ja vor der Saison Pittsburgh auch als eines der Teams gesehen, was nicht die Playoffs erreichen wird. Man hat ja auch gehört, die sind die einzige Mannschaft, die ein Rebuild einleitet. Ja, Pustekuchen. Pittsburgh Penguins mit Heimrecht in Runde 1 der Playoffs. Könnte sogar eine 100-Punkte-Saison werden insgesamt, also fürs Team, nicht nur für irgendeinen einzelnen Spieler. Und sie spielen gegen die Philadelphia Flyers. Die haben sich nämlich den Sieg geholt und zwar durch ein 3:2 gegen die Carolina Hurricanes, 0:2 zurückgelegen. Also auch das ein Sieg, der zeigt, dass die Flyers unbedingt in die Playoffs wollten und das jetzt eben auch erreicht haben. Das bedeutete gleichzeitig für ein paar andere Teams, dass sie nicht in die Playoffs kommen können. Aber wir komplettieren noch das Feld im Osten. Die Boston Bruins sind qualifiziert und die Ottawa Senators. Es geht aber tatsächlich noch darum, wer von beiden auf welchem Wildcard-Platz ist. Also wir haben schon zwei Serien, die feststehen im Osten. Tampa Bay gegen Montreal, da ist nur die Frage, ob Tampa in den ersten beiden Spielen, also insgesamt in der Serie, Heimrecht hat oder Montreal. Und bei Pittsburgh gegen Philadelphia steht sogar schon fest, dass die Penguins Heimrecht haben. Battle of Pennsylvania, also auch Duell mit viel, viel Historie. Aber Boston könnte den Platz noch verlieren an die Ottawa Senators. Dann hätten wir die Paarung, also wenn es so bleibt, wie es aktuell ist, dann würde Buffalo gegen Boston spielen und Carolina gegen Ottawa. Dahinter sind die Washington Capitals, das beste Team, was nicht in den Playoffs sein wird. Aktuell jedenfalls das beste Team, was nicht in den Playoffs sein wird. Da gab es dann das Spiel 100 oder den Vergleich 100 zwischen Sidney Crosby und Alex Ovechkin. Ich hatte ja die Spiele 100 und 101 angepriesen. Allerdings war es so, es war ein Doubleheader, Samstag, Sonntag. Am Samstag haben die Penguins auf relativ viele Spieler verzichtet. Dann gab es erst am Sonntag diese Partie. Vorher Fotos, Malkin, Letang, Crosby. Das Face-Off, da hat der Schiri Ryan Strome rausgeschmissen. Und Crosby meinte dann sogar, es war wahrscheinlich das allererste Mal, dass er in einem Face-Off gegen Ovechkin war. Hat es natürlich gewonnen, man, da ist ja auch Spezialist. Und ja, es ist ja noch nicht so ganz klar, ob Ovechkin weitermacht oder nicht. Es hatte viel von Abschied, aber ganz interessant haben die Teams dann das auch so gemacht, dass es quasi ein Abschied sein könnte, aber nicht sein muss. Und ich fand es übrigens bemerkenswert, dass die Pittsburgh Penguins Alex Ovechkin nochmal quasi ein bisschen geehrt haben, während des Spiels, kurz dann in der Unterbrechung, was eingeblendet haben. Also das hätte man sich vor Jahren auch nicht vorstellen können, dass Alex Ovechkin in Pittsburgh gefeiert wird. Fand ich aber sehr, sehr classy. Also das ganz, ganz groß von den Pittsburgh Penguins da vom Media Staff. Ja, und dann haben wir nicht nur die Capitals, die die Playoffs nicht erreichen, sondern dazu noch die Red Wings, die Blue Jackets und die New York Islanders. Und ich möchte einfach nochmal kurz über die Detroit Red Wings reden. Die hatten 10 Punkte Vorsprung irgendwann Anfang des Jahres. Es sah lange Zeit überhaupt nicht so aus, als ob das irgendwie gefährdet werden könnte. Ich meine, ich habe die 1400 Punkte von Patrick Kane erwähnt. Ich hatte dieses Spiel auch erwähnt, was ja dann wahrscheinlich so ein bisschen der Genickbruch war. Wobei danach wurde es auch nicht besser. Sie hatten ja das Spiel, die Partie gegen die Minnesota Wild, die sie verloren haben, das Spiel. wo sie 4-1 zurückgelegen haben, 4-4, dann versaut Patrick Kane das Ganze mit einer blöden Strafe am Ende. Trotzdem hatten sie immer noch die Chance, zumindest auch Druck auszuüben, und dann hatten sie ein Heimspiel gegen New Jersey und ich glaube, es war Fan Appreciation Night und sie wurden ausgebuht. Und auch da musst du dann ganz ehrlich sagen, ich konnte das nicht ganz nachvollziehen. Du gehst 1-0 in Führung, fängst dir relativ schnell das 1-1. Du gehst im zweiten Drittel 2-1 in Führung, fängst dir dann noch vor Ende des zweiten Drittels das 2-2. Alles gegen die New Jersey Devils übrigens, für die es um nichts, aber auch um gar nichts mehr geht. Dann führst du wieder 3-2 im letzten Drittel und auch da fängst du dir dann wieder das 3-3, 3-4, 3-5. Ich kann es nicht nachvollziehen und also es ist natürlich jetzt so, dass da der Coach, denke ich, nicht in Frage gestellt wird, ist ja das erste komplette Jahr, dass er die Detroit Red Wings betreut, Todd McLellan, aber man muss über Steve Yzerman reden. Also bei aller Liebe, die Buffalo Sabres sind jetzt qualifiziert, aktuell haben die Detroit Red Wings die längste Serie ohne Playoffs, 10 Spiele, nachdem sie ja davor, weiß ich nicht, 27 Jahre oder wie auch immer, regelmäßig in den Playoffs so einen Titel gewonnen haben und alles. Natürlich kann man nicht erwarten, dass das jetzt direkt wiederkommt. Aber dass sie diese Ausgangslage verdaddelt haben, da musst du dann auch hinterfragen, was war mit den Trades? Warum haben sie sich nicht Quinn Hughes geholt? Was war mit Tyler Myers? Das sind alles Dinge, die man jetzt wirklich hinterfragen muss. Steve Yzerman, ja, er muss sich das gar nicht antun. Also der Mann hat genug Geld verdient, der Mann hat genug Erfolg gehabt im Eishockey. Der braucht nicht noch General Manager sein, aber er ist es nun mal. Und er hat ja auch in Tampa gute Arbeit geleistet, hat ja die Basis gelegt für deren Stanley Cup-Siege. Trotzdem musst du jetzt irgendwann mal in die Playoffs rein. Und wenn du den Coach ausgetauscht hast und dir einen neuen Coach geholt hast und wenn du 2-3 Trades gemacht hast und die bringen halt nichts, irgendwann musst du den General Manager hinterfragen. Also für mich ganz klar mittlerweile das Thema Steve Yzerman in Detroit. Da darf man gespannt sein, wie sich der Sommer entwickelt. Und das könnte auch nochmal eine Position sein, wo das Management, also die Besitzer, dann eben im Management Dinge austauschen werden. Natürlich steht Steve Yzerman nicht auf dem Eis, aber er hat den Kader zusammengestellt. Und es war auch Pech, dass Dylan Larkin dann zwischendrin gefehlt hat. Alles in Ordnung, aber irgendwann müssen halt die Moves, die er gemacht hat, auch mal Früchte tragen. Er hat ja auch Free Agents geholt. Vielleicht muss man auch da dann den einen oder anderen hinterfragen. Er hat mit John Gibson einen Torhüter geholt und irgendwann, das ist halt so ein bisschen, das war ja damals auch die Diskussion bei den Toronto Maple Leafs. Jedes Jahr wurde nichts gemacht. So, jetzt will ich nicht sagen, dass die, oder wenig gemacht, will ich sagen, nichts gemacht. Jetzt will ich nicht sagen, dass die Detroit Red Wings nichts gemacht haben, aber offensichtlich ist das, was gemacht wurde, falsch. Und der, der die Entscheidungen trifft und der verantwortlich dafür ist, für den Umbau des Kaders, das ist Steve Yzerman. Und wenn es dann nicht klappt und jetzt eben dann auch 10 Jahre insgesamt nicht funktioniert, dann muss irgendwann der General Manager wirklich hinterfragt werden. Und das ist für mich eben ein Punkt, der dann bei den Detroit Red Wings in den nächsten Wochen, Monaten auf die Tagesordnung muss. Ob man dann direkt den General Manager austauscht, vielleicht kann man ja auch da über President of Hockey Operations nachdenken oder Yzerman geht hoch, holt sich einen General Manager, es gibt einen Assistant General Manager, es gibt mehrere Wege, das zu machen, ohne direkt Yzerman zu entlassen, wenn man das nicht möchte, ist ja auch eine Vereinslegende. Aber so wie es läuft, da aktuell kann es nicht weitergehen bei den Detroit Red Wings. Die anderen Mannschaften da hinten, New Jersey, Florida, Toronto und die New York Rangers, die sind schon länger raus gewesen. Bei den New York Rangers sei nur zu erwähnen, dass Jonathan Quick seine Karriere beenden wird. Auch das ganz nett. Die Panthers haben sich da auch verabschiedet beim Auswärtsspiel der Rangers in Florida. Haben ihm auch nochmal einen Handshake gegeben, Bobrovsky. Da glaube ich auch mit einer Umarmung und ein paar netten Worten. Quick, wisst ihr, Conn Smythe Trophy Gewinner, dürfte jemand sein, der in die Hall of Fame kommt. Ich meine, die meisten Siege für einen amerikanischen Torhüter. Hat 2 Stanley Cups gewonnen, wie gesagt, Playoff-MVP gewesen. Also jemand, der sehr, sehr viele, sehr gute Leistungen hatte und eine Phase über die NHL dominiert und mitgeprägt hat. Wir gehen in den Westen. Die Colorado Avalanche stand schon fest. Dallas gegen Minnesota war auch das erste Duell, was feststand. Ja, und dann wurde es kräftig durchgewirbelt in der Pacific. Aktuell auf 1 in der Pacific. Die Vegas Golden Knights, die standen tatsächlich von den Teams aus der Pacific dann als erstes fest, meine ich, für die Playoffs. Edmonton mittlerweile auch qualifiziert. Anaheim auch qualifiziert. Utah als Wildcard-Team Nummer 1 aus der Central auch. Und die Los Angeles Kings sind das Team, was ebenfalls in den Playoffs ist. Wenn wir nur noch mal kurz auf die anderen eingehen, bevor es um die Pacific geht. Nashville nicht dabei, San Jose nicht dabei, St. Louis, Winnipeg von der President's Trophy raus aus den Playoffs, hat auch Gründe. Letztes Jahr habe ich ja immer erwähnt, so ein bisschen vielleicht über die Verhältnisse gespielt, da lief alles. Dieses Jahr Verletzungen, Hellebuyck zwischendurch nicht da. Das waren dann, glaube ich, so die entscheidenden Punkte. Und die Seattle Kraken sind raus, Calgary raus, Chicago und Vancouver schon länger. Aber zurück zur Pacific. Vegas auf 1 mit 93 Punkten, aber noch nicht fest als Division-Sieger, obwohl sie 2 Punkte Vorsprung haben vor Edmonton. Das bedeutet aber, die Vegas Golden Knights, die können eben noch ein Spiel verlieren. Sie spielen gegen Seattle. Und die Edmonton Oilers spielen gegen, einmal hier zurück, wo haben wir denn die Oilers? Spielen die am Freitag tatsächlich, spielen gegen die Canucks. Also man kann fast davon ausgehen, dass die Teams beide Partien gewinnen. Also zumindest sind sie hoch favorisiert, speziell Edmonton gegen Vancouver. Aber wenn beide Mannschaften gewinnen, dann sind die Vegas Golden Knights auf 1. Die Vegas Golden Knights sind auch auf 1, wenn sie mindestens einen Punkt holen. Sollten sie verlieren und Edmonton holt 2 Zähler, dann ist Edmonton vorne, weil Edmonton mehr Siege nach regulärer Spielzeit hat. Also, da sei eben erwähnt, die haben 31, die Oilers, und die Vegas Golden Knights haben aktuell 29. Übrigens, Fun Fact, die Florida Panthers haben 39 Siege. Warum geht er jetzt zurück in die Eastern Conference? Nur mal als Vergleich. Die Panthers haben 39 Siege und nur 82 Punkte und sind deutlich raus aus den Playoffs im Osten. Die Vegas Golden Knights haben aktuell 38 Siege und sind auf Platz 1 und könnten selbst mit diesen 38, wenn sie einen Punkt holen, ihre Division gewinnen. Also schon ziemlich verrückt, das Playoff-Rennen und die Vergleiche auch quer zwischen den Divisions und vor allem zwischen den Conferences in der NHL in dieser Saison. So, Edmonton hat also die Möglichkeit, Division-Sieger zu werden, aber sie könnten auch auf 3 abrutschen. Das heißt, dann würden sie überholt werden von entweder den Anaheim Ducks oder sogar den Los Angeles Kings, denn die beiden haben noch 2 Spiele. Und bei den Anaheim Ducks ist es theoretisch sogar so, wenn Anaheim beide Partien gewinnt, Edmonton ist, glaube ich, raus sogar, stimmt. Also wenn ich mir die Konstellation angucke, Anaheim gewinnt beide Spiele, Vegas verliert, dann sind die Anaheim Ducks auf 1 in der Pacific. Also für, ich fasse mal zusammen, für Vegas ist es noch möglich, die Positionen 1, 2 oder 3 zu belegen in der Pacific Division. Für Edmonton ist es noch möglich, die Positionen 1, 2, 3 oder sogar den Wildcard-Platz zu belegen in der Pacific Division. Die Anaheim Ducks können ebenfalls alle 4 Ränge, also Sieg, Platz 2, Platz 3 oder Wildcard-Platz holen, und die Los Angeles Kings, die können zumindest noch die Plätze 2, 3 oder den zweiten Wildcard-Platz belegen. Das wahrscheinlichste Szenario aktuell ist tatsächlich, dass die Los Angeles Kings auf Position 2, also dem zweiten Wildcard-Platz in der Western Conference bleiben, aber wie gesagt, da sind noch jede Menge Variablen drin. Das ist sehr, sehr spannend in der Pacific. Das ist im Moment so das Spannendste, was in der NHL noch mit dabei ist. Ich will mal einmal die Teams und die Schedules aufmachen, dass wir nochmal kurz darüber reden, welche Spiele sind es denn eigentlich, auf die es ankommt? Ich bin der Meinung, es gibt keinen direkten Vergleich mehr zwischen den Mannschaften. Aber ich mache mir jetzt mal einmal schnell hier den Schedule auf und schaue mal, was da noch drin ist. Also die Vegas Golden Knights spielen noch zu Hause gegen Seattle. Gewinnen sie das Ding, sind sie auf Position 1 in der Pacific. Da können die anderen Mannschaften dann nichts mehr dran machen. Selbst die Anaheim Ducks können sie dann nicht mehr überholen, obwohl die noch zwei Spiele haben. Die Anaheim Ducks selber, die haben Spiele in Minnesota und in Nashville. Auch nicht die einfachsten, wobei man natürlich sagen muss, dass es für beide anderen Mannschaften um nichts mehr geht. Minnesota sicher auf Position 3 in der Central gegen Dallas, auswärts beginnend. Und die Nashville Predators sind raus aus den Playoffs. Anaheim aber mit zwei Spielen gegen die beiden. Die Oilers haben noch ein Spiel gegen Vancouver. Will ich erstmal auf dem Papier sagen. Aktuell die leichteste Partie. Und die Los Angeles Kings, die spielen ebenfalls gegen Vancouver und gegen die Calgary Flames. Beides aber auswärts. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie da 4 Punkte holen, naja, ist eben auch nicht so hundertprozentig gegeben. Aber wie gesagt, die Pacific ist die interessanteste Division aktuell, was das Seeding betrifft. Und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf zumindest Colorado, weil die aktuell auf ihren Gegner warten. Und da wären tatsächlich möglich die Edmonton Oilers, die Anaheim Ducks oder die Los Angeles Kings. Die Vegas Golden Knights sind nicht mehr möglich als Gegner von der Colorado Avalanche. Aber tatsächlich noch Utah Mammoth. Das könnte auch noch passieren, dass Utah abrutscht auf den zweiten Wildcard-Platz. Das gilt dann eben auch für die Teams aus der Pacific, dass die den ersten belegen könnten. Dann würden sie eben in der Division quasi weiterspielen. Also gegen den Sieger ihrer eigenen Division. Es kann aber auch dieses Crossover geben, dass eben Utah als Wildcard-Team Nummer 1 dann gegen die 1 aus der Pacific spielen würde und die Los Angeles Kings gegen die 1 aus der Central, die Fs. Also das sind die Themen, die noch offen sind. Alle 16 Playoff-Teams stehen fest. Eben noch nicht alle 8 Serien. Allerdings habe ich schon begonnen mit der Vorbereitung auf die Vorschau-Sendung. Natürlich wird es wieder Vorschau-Sendungen geben auf die NHL-Playoffs und beginnend dann eben entsprechend mit Minnesota, Dallas, Philly, Pittsburgh und Montreal gegen Tampa Bay. Das sind die drei, die schon feststehen. Es kann auch sein, dass ich die schon so aufnehme, dass bei dem einen oder anderen Team noch eine Partie fehlen wird, was jetzt für die Statistiken dann aber auch nicht so wirklich entscheidend ist. Ist ja dann grundsätzlich an der Platzierung nichts mehr, was sich ändert. Da gilt natürlich übrigens, wenn ihr Fragen habt oder spezielle, habe ich ja schon mal gesagt, Kategorien, auf die ich eingehen soll. Wie gesagt, es wird immer sowas geben wie aktuell die Saison, dann frühere Playoff-Vergleiche, Topscorer, die üblichen normalen Statistiken, auch teilweise Advanced Metrics etc. Ich versuche Geschichten drumherum natürlich zu finden, wenn da Spieler gewechselt sind. Ich meine, wir hatten ja da letztes Jahr zum Beispiel bei Dallas gegen Colorado mit Mikko Rantanen eine sehr, sehr gute Geschichte. Und sowas versuche ich natürlich dann auch an der Stelle rauszusuchen. Dann kam die Frage auch, ob es eine Bracket Challenge geben wird. Die kann ich einrichten, das kann ich machen. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass ich im letzten Jahr mich gar nicht mehr gemeldet habe bei dem oder derjenigen, die da gewonnen hat. Also weiß ich nicht, ob man das überhaupt nochmal sich anschauen kann, falls das noch jemand weiß und hat vom letzten Jahr, sehr, sehr gerne. Ansonsten versuche ich in diesem Jahr dann auch da entsprechend hinterher zu sein und vielleicht das ein oder andere Gimmick dann auch an diejenigen zu verteilen. Ich werde mal versuchen, dass ich da eine Liga einrichte und das dann auch nochmal auf Social Media bekannt gebe, wie man sich da anmelden kann, beziehungsweise ihr müsst es dann einfach, glaube ich, nur hinzufügen. Wenn das so läuft wie in den letzten Jahren, dann kann man im Prinzip auch einen Bracket erstellen und den dann für N Ligen nehmen. So war es, meine ich, die letzten Jahre. Also das wäre ja dann auch noch eine ganz gute Möglichkeit, dass man sich nicht so viel Arbeit machen muss, sondern einmal sich das Ganze raussucht und entsprechend dann dort festlegt, wer der Stanley Cup Champion vereinen wird. Ja, da würde ich sagen, das war jetzt erstmal nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Die Teams, die sich jetzt qualifiziert haben, die Teams, die raus sind, speziell jetzt bei den Red Wings auch nochmal, da sei übrigens auch noch eine an der einen oder anderen Stelle dann, und zwar jetzt erwähnt, Moritz Seider hat eine sensationelle Saison gespielt. Also falls da jetzt wieder Stimmen kommen, so unter dem Motto, naja, bei Olympia enttäuscht, jetzt mit dem Team nicht in die Playoffs, an Seider hat es nicht gelegen. Da ist es ja auch so, wer die Medien in Nordamerika verfolgt, also da wird schon diskutiert, ob Moritz Seider in irgendeiner Form in der Norris Trophy Conversation mit sein sollte, und da wird man auch die eine oder andere Stimme und das eine oder andere Artikelchen lesen können, wo drüber philosophiert wird, ob man nicht doch eine Trophäe haben sollte für Defensive Defensemen, denn das ist Moritz Seider und da ist er einer der Besten, trotzdem 60 Punkte gemacht, also das ist einfach sensationell, was er da abgeliefert hat, und Nacht für Nacht, er ist einer der härtesten Spieler in der Liga. Ihr seht es auch immer wieder, die Checks, die Reverse Checks, teilweise dann eben auch andere Aktionen physisch. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend und er ist definitiv einer der besten 10 Verteidiger in der NHL. Da kommt es dann immer drauf an, ob du mehr auf offensive Wert legst oder ob du mehr auf defensive Wert legst. Aber da gehört er schon mit rein und hat sich da sehr, sehr etabliert. Also das sei noch mal dann an der Stelle auch zum Thema Detroit Red Wings erwähnt, bevor jetzt jemand sagt, ja, der hat den Seider auch nicht erwähnt und der ist bestimmt auch enttäuscht darüber. Überhaupt nicht. Ne? Natürlich aus Sicht von Moritz Seider, und klar wünsche ich mir auch immer, dass er dann auch noch deutschsprachige Spieler mit den Schweizern in den Playoffs sind. Da haben wir in diesem Jahr sehr, sehr wenig. Hoffentlich dabei ist Leon Draisaitl. Er kann zumindest wieder Popcorn essen in der Loge, in der Pressbox war es glaube ich nicht, bei den Edmonton Oilers. Also ja, dann hoffen wir, dass er auch einsatzbereit ist in der ersten Playoff-Runde gegen, tja, eines von 5 möglichen, nee, von 4 möglichen Teams könnte das dann an der Stelle passieren. Damit sag ich jetzt für heute Abend vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung, und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de. Sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.